Einen schönen guten Morgen. Der Dieter hat den Gottesdienst mit seinem Namensvetter begonnen, Georg Friedrich Händel. Das ist eine Künstlergestalt, da dachte ich, da könnte man auch mal einen Gottesdienst zu machen. Dessen Lebenszeugnis, das wäre schön, wenn wir das heute Morgen, wenn die Predigt auch dazu beitrüge, dass Menschen das auch so erleben. Georg Friedrich Händel hatte fertig, um mit Trapattoni zu sprechen. Seine Karriere war im Prinzip vorbei, ihm fiel nichts mehr ein und er hatte begonnen, seinen Burnout in Alkohol zu ertränken, kam aber dann sehr schnell auch darauf, das bringt nichts. Das ist kein Weg, der irgendwie weiterführt. Und in einer dieser dunklen Stunden greift Gott die besondere Begabung Georg Friedrich Händels auf, begegnet ihm persönlich eben als der Messias. Daraus, aus dieser Dunkelheit, ist das Stück Der Messias entstanden, auch mit dieser elementaren Wucht, die dieses Musikstück hat. Das wäre eine Einladung, die ich mit dem heutigen Morgen gerne verbinden würde, wenn Lebenssituationen sich so darstellen, dass man vor Finsternis nicht mehr weiß, wo man Licht herkriegen soll. Lasst diesen Messias in euer Leben hineintreten und lasst ihn das mit dieser elementaren Wucht tun, die Händel dann umgehauen hat und die Händel es geschenkt hat, das größte Werk seines Lebens dann zu Papier zu bringen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir leben davon, dass du uns begegnest und du hast die Gnade mit uns das zu versprechen, das auch zu tun. Nun sieh du bitte unsere Ohnmacht an, Herr, wir können uns dir nicht nahen. Du bist zu uns gekommen, aus Gnade und aus Liebe. Bitte begegne du uns so auch heute Morgen und schenk du in unser Herz, in unseren Sinn und in unser Leben das, was wir von dir brauchen. Wir leben davon, dass der Vater uns das Wort des Lebens schenkt. Wir leben davon, dass du uns das Wasser des Lebens schenkst. Herr, und keiner, der zu dir kommt, tut es ohne Segen zu finden. Darauf verlassen wir uns heute Morgen, Herr. Wir bitten dich darum, dass du jeden von uns ansiehst mit deinem Heilandsblick und in dem Wissen, was wir von dir brauchen. Amen. Wir werden heute Morgen mal ziemlich grundsätzlich, ich glaube, das letzte Mal, dass wir zusammen im Lukas-Evangelium waren, das war das vierfache Ackerfeld, Lukas 8, voriges Jahr irgendwann. Dieses Kapitel Lukas 9, aus dem der bekannte Bericht heute Morgen auch stammt, bildet so etwas wie die Scharnierstelle in der Berichterstattung des Lukas. Deswegen finden wir in diesem 9. Kapitel ganz viele sehr wichtige und sehr elementare Sachen aus dem Dienst und von dem Weg Jesu. Unter anderem auch den Bericht von der Verklärung, den meisten von uns wahrscheinlich sehr bekannt, aber wahrscheinlich auch eher rätselhaft. Was ist das da? Was geht da vor sich? Was soll das? Es gehört ganz wesentlich in das Geschehen Gottes mit seinem Sohn an dieser Scharnierstelle vom Reisedienst in Galiläa, sich umwendend zum Weg nach Jerusalem. Das war ja nicht nur der Weg nach Jerusalem, da ist Jesus ja nicht stehen geblieben. Die Jünger hatten ja so ein bisschen die Theorie, wir gehen jetzt alle zusammen nach Jerusalem, Jesus macht den Obelix, gibt den Römern auf die Mütze und dann gehen die nach Hause und wir können unser altes Israel wieder aufmachen. Jesus wusste, dass es ein anderer Weg sein würde. Er wusste, dass es ein Weg durch Jerusalem hindurch auf den Hügel der Verachtung und Verwerfung, auf den Hügel der Hinrichtung, auf den Hügel Golgatha werden würde. Von dieser Perspektive nach Golgatha hin ist dieses 9. Kapitel sehr, sehr stark geprägt und ja auch dann der Weg, den Jesus beschreitet nach Jerusalem. Immer wieder dringt Golgatha da durch. So auch schon hier bei dieser Verklärung, die uns ja als ein Augenblick großer Herrlichkeit begegnet. Wir finden am Schluss den Hinweis darauf, dass die Zeugen, die hier mit waren, zu ihrer Zeit noch nichts davon weitergaben. Das ändert sich und das ändert sich sehr, sehr grundlegend und damit kommen wir nochmal zur grundlegenden Bedeutung dieses Abschnitts. Heutzutage ist man relativ schnell dabei zu denken, ja, die Leute damals, das waren halt alles so Religiöse, denen konntest du alles verkaufen, was irgendwie religiös daherkam. Konnte man nicht, um das mal ganz deutlich zu sagen. Auch den Lesern des Lukas-Evangeliums, auch den Hörern der Verkündigung der Apostel, wird das hier schon genauso eigenartig erschienen sein wie uns. Deswegen nimmt Jesus drei Zeugen mit und greift damit auf den Grundsatz alttestamentlicher Rechtsfindung und Wahrheitsfindung zurück, den Gott anordnet aus zweier oder dreier Zeugen Mund. Er nimmt drei Zeugen mit, man könnte jetzt sagen, ein bisschen Verlust ist immer. Jakobus kommt nicht mehr dazu, dieses Ereignis zu bezeugen. Petrus und Johannes kommen sehr wohl dazu und machen uns deutlich und schreiben uns ins Neue Testament hinein, was für eine fundamentale Bedeutung diese Begebenheit hat. Petrus am Übergang aus der ersten in die zweite Generation der Gemeinde und am Übergang aus der Zeit der Apostel in die Zeit ohne Apostel schreibt den Gemeinden in seinem zweiten Brief noch einmal ins Stammbuch: Als wir euch diesen Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit verkündigt haben, sind wir keinen Märchen gefolgt. Wir haben uns da keine Fantasiegeschichten aufgedacht, die wir euch irgendwie verkauft haben. Wir sind Zeugen. Wir sind Augen und Ohren Zeugen dieses Geschehens. Nicht allein aber das, wir sind auch Zeugen davon, dass in diesem Geschehen das prophetische Wort des alten Bundes seinen Gipfel der Wahrheit findet. Deshalb tut ihr gut daran, dieses prophetische Wort umso fester zu halten, weil es leuchtet an einem hellen Ort und zwar so lange, bis der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Der Begriff Morgenstern ist biblisch durchgehend Bezeichnung für Jesus Christus, von dem dieses Ereignis hier zeugt. So sind sie selbst, die Apostel, diesen Weg des Glaubens an das prophetische Wort mitgegangen, bis ihnen dieser helle Morgenstern aufgesteckt wurde in ihren Herzen. Und haben dadurch gelernt, es umso fester zu halten, weil es nichts mit ausgeklügelten Fabeln zu tun hat, sondern schlichtweg mit Fakten. Das finden wir schon am Anfang des Lukas-Evangeliums. Lukas schreibt keine religiösen Texte auf. Lukas arbeitet als Historiker und dokumentiert hier das, was er als wahrhaftig nachweisen konnte. Deswegen ist vieles, was in sehr komischen Evangelienzusammenstellungen drin ist, hier nicht drin. Es ist einfach nicht glaubwürdig. Hier finden wir Grundlegendes für die Evangeliumsverkündigung des Apostels Petrus an die zweite Generation der Gemeinde. Bei Johannes sogar noch anders. Ich persönlich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, für wann man das Entstehen des Johannesevangeliums vermutet. Das wird etwa auch in dieser Zeit gewesen sein. Da macht der Zeuge dieses Geschehens, der Apostel Johannes, eben dieses Geschehen zur Grundlage seiner Evangeliumsverkündigung. Im sogenannten Johannesprolog steht das drin: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Als Johannes diesen Grund gelegt hat, da beginnt er mit der Verkündigung von Leben und Werk Jesu Christi. Er tut es herkommend von diesem Geschehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Darin liegt die Grundlage des Evangeliums. Deswegen legt Lukas auch so einen Wert darauf, das hier festzuhalten. Gerade bei Lukas ist es sonst nicht selten, dass er Abschnitte seiner Berichte anfängt und mit, als Jesus irgendwann mal irgendwo war, tat er das und das. Hier stellt er direkt einen Zusammenhang her zu seiner Rede über die Nachfolge. Die war etwa 8 Tage vorher. Der Berichterstatter Lukas will, dass wir dieses Geschehen begreifen und ergreifen als etwas, das Tatsache in unserer Zeit geworden ist, weil es als Tatsache Grundlage des Evangeliums ist, weil wir es brauchen, um das Evangelium zu ergreifen und unser Leben auf diese Grundlage zu bauen. Was ist jetzt dieses Grundlagengeschehen hier? Diese Verklärung Jesu begegnet uns ja als etwas sehr Eindrucksvolles. Das Grundlegende ist, Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Diese Herrlichkeit sehen wir hier. Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt dieses Gottsein nicht fest, wie jemand eine große Beute festhält, sondern er gab es weg. Er erniedrigte sich selbst und wurde Mensch. Er wurde auch nach allem, was man beurteilen kann, als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich sogar noch weiter. Er wurde nicht nur Mensch, er wurde Knecht. Ich denke, den Abschnitt machen wir, wenn wir uns Ende November hier wieder treffen, was das heißt mit diesem Erniedrigen als Knecht bis dahin, dass er zum Diener der Menschen wurde, bis dahin, dass er ganz, ganz unter sie geht und sie trägt. Weil seine Erniedrigung als Knecht ja so weit geht in seinem Gehorsam, dass er bis zum Tod am Kreuz hinuntersteigt. Das ist ja das Programm des Weges nach Jerusalem, des Weges nach Golgatha, an dessen Scharnierstelle wir uns hier befinden. Und deswegen soll hier ein weiteres noch einmal ganz, ganz deutlich werden. Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Entschuldigt, dass ich ein bisschen dogmatisch werde. Es ist für unseren Glauben an Jesus von ganz, ganz zentraler Bedeutung. Ich muss dazu sagen, ich habe frühkirchliche Dogmenbildung nie verstanden. Das war mir immer ein Geschwurbel, da kam ich nicht mit. Vielleicht ist der Burkhard da besser, aber wenn mir irgendwelche altgriechischen Philosophen sagen wollen, ja, Jesus, der war irgendwie göttlich besonders inspiriert oder Da war ein Gott, der schien aber nur Mensch zu sein. Und der war es dann irgendwann auch nicht mehr, schon gar nicht mehr, als er ans Kreuz gegangen ist. Klammer auf, das sind übrigens die Sorte von Christen, die Mohammed hinterher kennengelernt hat. Was soll ich damit? Kann es da irgendeinen Sinn geben in diesen Theorien? Ich verstehe ihn nicht. Der Hebräerbrief macht das ganz deutlich. Da die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig sind, nahm er an sich Fleisch und Blut und richtete die Sünde im Fleisch. Das ist die eine Stoßrichtung. Wahrer Mensch. Die andere Stoßrichtung, wahrer Gott, ich bin unbedingt, absolut darauf angewiesen, dass es Gott selber ist, der in Christus Mensch wird und die Sünde im Fleisch richtet. Denn wenn hier ein Mensch den Weg nach Golgatha gegangen wäre, ich hätte nichts gewonnen, er wäre für seine Sünde gestorben, nicht für meine. Ich brauche es, und nur das kann Evangelium sein, dass Gott selbst als der Heilige, als der Gerechte, als der, der von keiner Sünde weiß, sich für mich zur Sünde macht, damit ich in ihm die Gerechtigkeit werde, die vor Gott gilt. Dritte Mose 16 ist ja ein sehr eindrückliches Kapitel über den großen Versöhnungstag. Wo es aber erstmal ganz, ganz stark darum geht, dass dieser Priester, der das Opfer bringt, zuallererst mal seine eigene Sünde wegschaffen muss, bevor er die Sünde des Volkes wegschaffen kann. Das deutet auf die Ausweglosigkeit, die darin liegt, dass irgendein Mensch versucht, für irgendeinen anderen Menschen vor Gott irgendetwas zu erreichen. Wer selber tot in Sünden ist, der kann einem anderen durch sein Opfer ja nicht das Leben verschaffen. So lag das Evangelium, das Heil alleine darin, dass Gott selber Mensch wird und als Mensch in die Sünde im Fleisch richtet. Wahrer Gott und wahrer Mensch, nur das ist Evangelium. Und das wird durch dieses Geschehen hier noch einmal hervorgehoben. Jesus Christus bekommt, als er sich Richtung Golgatha wendet, diese besondere Zuwendung von Gott noch einmal. Hier dokumentiert sich unheimlich viel vom seelsorglichen Kümmern Gottes. Er wird mit der Herrlichkeit, die ihm gehörte, im Himmel noch einmal beschenkt. Das richtet sich an Jesus, den wahren Menschen. Wir begegnen Jesus, dem wahren Menschen, ja noch einmal in Gethsemane, erfahren da viel auch über sein Herz und sehen, wie groß die Anspannung ist, unter der er leidet. Seine Anspannung ist so groß, dass in der Haut die Adern platzen, sodass der Schweiß sich mit Blut vermischt. Und was für einen ungeheuren Druck seine Seele da stand. Was für ein ungeheures Ringen das war, dass er sagt, Vater, wenn es irgendwie geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das wäre der Punkt, wo ich stehen geblieben wäre. Jesus geht den entscheidenden Schritt weiter und sagt aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was für eine Kraft muss ihn das gekostet haben? Und so sehen wir hier, dass dieser wahre Mensch noch einmal von Gott beschenkt wird mit der Herrlichkeit, die ihm eigentlich gehört, mit der Zusage, mein lieber Sohn, das gehört dir tatsächlich. Du bist tatsächlich mein lieber Sohn. Auch im Hinblick auf die Dunkelheit auf Golgatha, ja, ein ganz wichtiger Satz, wenn Jesus ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann bekommt er hier noch einmal die Seelsorge Gottes, die ihm zusagt, du bist mein lieber Sohn, diese Herrlichkeit gehört dir tatsächlich. Und es wird deutlich, diese Verlassenheit Jesu am Kreuz, das ist eigentlich unsere, das ist eigentlich nicht seine. Eigentlich ist er Gott. Und wenn Gott ihn verlässt, dann tut er das deswegen, weil Jesus unsere Sünde nach Golgatha trägt und weil Gott sich da von unserer Sünde und letztlich von uns als Sündern abwenden muss, bis die Sünde im Fleisch gerichtet ist und er sich zunächst seinem Sohn und in ihm dann uns zuwendet. Du bist tatsächlich mein lieber Sohn, auch den anderen bezeugt Gott es später ja nochmal. Das soll diese Herrlichkeit dokumentieren. So sollte der wahre Mensch Jesus zugerüstet werden, indem er selbst dessen noch einmal versichert wird von Gott, dem Vater, du bist wahrer Gott, du bist mein Sohn. Auch das Umgekehrte, um auf diese frühkirchliche Dogmatik nochmal zurückzukommen. Wenn Jesus nur Gott gewesen wäre, was soll das hier? Wie soll das Kreuz einem Gott Angst machen? Was soll es an einem Gott ausrichten? Auch in Gethsemane, wo soll die Anspannung herkommen, wenn Jesus, der wahre Gott, weiß, es ist eigentlich nichts? Es wird noch einmal auch darin deutlich, dieser wahre Gott, der ist wahrer Mensch geworden für uns. Der geht als Sohn Gottes, als Mensch gewordener Gottessohn, diesen Weg für uns. Er macht sich zum Knecht, er wird gehorsam und er geht den Weg bis zum schändlichen Tod am Kreuz, damit ein Evangelium, eine Gnade, eine Gerechtigkeit geschaffen werden, die uns wirklich ergreifen können, die uns wirklich aus Feinden Gottes zu Kindern Gottes machen können und die wir wirklich ergreifen können. Dass wir dann nicht irgendwie, ja, du musst es halt glauben und dann hast du so einen Siemens-Lufthaken in der Hand, sondern etwas, das du wirklich ergreifen kannst, dass du in diesem Evangelium die für dich angenagelte Hand deines Erlösers wirklich ergreifen kannst, dass er dich hält, dass er dich herausreißt, dass er dich auf einen Weg mit sich führt, der Ewigkeitsperspektive hat. So wendet Gott sich seinem Sohn hier zu. Das ist diese Herrlichkeit, die an ihm hier geschieht. Es muss dann danach noch einmal deutlich werden, wir haben hier wieder diesen Petrus, der ja mit seiner großen Klappe immer ziemlich schnell vorne weg ist. In der Reformationszeit unterschied man zwischen einer Theologie der Herrlichkeit und einer Theologie des Kreuzes. Die Theologie der Herrlichkeit, die liegt uns Menschen sehr nah. Das haben wir hier bei Petrus. Der wird wach, sieht das alles und sagt, boah, ist ja toll hier. Und als Mose und Elia gerade gehen wollen, sagt er, Moment mal Jungs, bleibt mal noch kurz da, wir bauen hier mal 3 Hütten, dann könnt ihr hier wohnen und wir bleiben bei euch. Das ist dieses Leben auf dem Berg der Verklärung. Dieses Leben ignoriert, dass ja 9 Jünger mindestens unten geblieben sind. Dass die nicht mit dabei sind, nach dem Motto, pfeif auf die. Jesus muss das deutlich machen und Gottes Wort bezeugt hier von Petrus, er wusste nicht, wovon er sprach. Jesus muss das deutlich machen, das geht so nicht. Diese Herrlichkeit ist zwar mein Eigentum, aber diese Herrlichkeit ist nicht der Weg für euch zu Gott. Der Weg für euch zu Gott, das ist das Kreuz. Deswegen muss der Weg an dieses Kreuz beschritten werden. Deswegen muss auf diesem Kreuz, an diesem Kreuz der Sieg noch umgesetzt werden. Für Martin Luther war das ein ganz wichtiger Punkt, dass er sagte, diese ganze Selbstverherrlichungstheologie der katholischen Kirche, das muss alles weg. Das Einzige, was bleiben darf, ist Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben. Auch Mose und Elia gehören ja zu dieser Seelsorge Gottes noch einmal dazu. Das sind die großen Figuren des alten Bundes, die Jesus noch einmal deutlich machen soll, der Weg, der jetzt vor dir liegt, das ist der Weg Gottes. Der alte Bund zeichnet den vor, er spricht davon das Gesetz und die Propheten proklamieren diesen Weg, den Jesus jetzt gehen muss. Dieser Weg führt ihn ans Kreuz. Dafür sind sie gekommen. Auch das gehört zur Seelsorge Gottes, Jesus seines Weges noch einmal zu vergewissern. So muss also von da aus weitergegangen werden. Noch einmal zu dem, was ich mit Seelsorge Gottes meine. Wir erfahren überhaupt nichts darüber, woher Lukas weiß, dass das Mose und Elia waren. Petrus, Jakobus und Johannes scheinen es ja auch gewusst zu haben. Das in der mittelalterlichen Kunstgeschichte gibt es das, dass Aposteln mit bestimmten Symbolen dargestellt werden. Es gibt auch Leute, die können das auseinanderhalten, die wissen dann, wer da abgebildet ist. Ich weiß nicht, ob es irgendetwas Ähnliches im alten Israel gab, dass man so eine Vorstellung davon hatte, wie Mose und Elia dargestellt wurden. Keine Ahnung. Ich vermute etwas ganz anderes. Ich vermute, dass hier ein Grundsatz Gottes zum Tragen kommt, der auch für unseren Umgang mit seinem Wort von entscheidender Bedeutung ist. Gott will verstanden werden. Deswegen gehört es mit zu dem Offenbarungsgeschehen, das Gott hier umsetzt, dass Petrus, Jakobus und Johannes wissen, es sind Mose und Elia. Ein Wissen aus Gottes Seelsorge, eine Gewissheit, die daher kommt, dass Gott will, dass die Zeugen es verstehen und dass Gott will, dass sein Sohn Jesus Christus und das Evangelium von ihm, das Werk, das er getan hat, verstanden werden. Deswegen ist das hier auch gar nicht dokumentiert und gar nicht fraglich. Es sind Mose und Elia. So kommt letztlich ja doch auch die Bibel zu uns. Ich denke immer, wenn man diese Debatte hat, Gottes Wort oder Menschenwort, was soll das mit dem Menschenwort denn austragen? Was haben wir denn da gewonnen? Wenn Gott mit uns in Hundegebell geredet hätte, hätten wir nichts verstanden. Natürlich ist es Menschenwort. Trägt das zum Charakter der Bibel denn irgendwas bei? Ich würde sagen, nein. Es ist Gottes Reden zu uns, dass er so redet, dass wir es verstehen und ergreifen. Das resultiert aus seinem seelsorglichen Blick auch auf uns. Wir sollen Jesus verstehen und ergreifen können. Dazu trägt Gott selber noch ein weiteres bei. Er tritt in die Situation hier ein mit seiner Stimme und spricht zu den Anwesenden: Das ist mein lieber Sohn, das ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Da könnte man jetzt sagen, dass Petrus, Jakobus und Johannes ihn hören sollten, das versteht sich ja dann auch von selber, das wäre dann jetzt ein bisschen überflüssig gewesen. Aber für die drei ist ja wichtig zu beachten, wo sie herkommen. Und sie kommen ja aus einem vorgeprägten Judentum, das einerseits aus den Schriften, andererseits aber auch aus rabbinischer Lehre und pharisäischer Praxis vorgeprägt ist. All diese Prägungen erfahren jetzt die Stimme Gottes, die sagt, das da alleine ist mein auserwählter Sohn. Den sollt ihr hören. In dem, was der euch sagt, liegt die gesamte Autorität, alles andere, was ihr für gültig haltet, über den Haufen zu schmeißen. Der gilt und das, was der euch sagt, das gilt. Die drei sind nicht die einzigen, die das hören. Mose und Elia hören es auch. Und damit muss festgehalten werden, in diesem Geschehen hier bekommen das Gesetz und die Propheten, also der gesamte alte Bund, die Anweisung, alleine auf Jesus Christus zu hören. Man könnte auch sagen, was aus dem alten Bund an Christus vorbeigelehrt wird, das wird falsch gelehrt. Vielleicht muss der gesamte alte Bund von verschiedenen Leuten, zum Beispiel der damaligen Zeit, nochmal völlig neu gelesen werden. Denn Gott sagt, er muss auf meinen Sohn Jesus Christus hingelesen werden. Nur dann ist er richtig verstanden. Jesus sagt das ja auch verschiedentlich. Forsche in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeugt. Jesus Christus ist das alles Entscheidende am Reden Gottes. Jesus Christus ist der absolute Höhepunkt des Redens Gottes. Deswegen braucht man sich eigentlich auch nicht die Frage zu stellen, was für ein Reden noch danach kommen sollte. Es kommt keins mehr. Hebräer 1, Gott hat abschließend geredet in seinem Sohn. Den sollt ihr hören. Zum Beispiel, damit bin ich wieder bei Händel, wenn dieser Sohn euch zuruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dann haut Gott sein Siegel da drauf und sagt, das ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und weil das so ist, wir kommen zu einem weiteren reformatorischen Gipfelpunkt, weil das so ist, weil Jesus Christus der ist, der er ist. Darum bleibt, nachdem dieses ganze Geschehen vorbei ist, ein einziges übrig, die vierte Säule der, die erste Säule der Reformation, solus Christus, allein Christus. Das bezeugt unser Geschehen hier ganz klar. Sie sahen nichts als Jesus allein. Das ist der Höhepunkt dieses Geschehens. Der Höhepunkt war nicht die Verherrlichung. Der Höhepunkt war vielleicht noch nicht mal die Stimme Gottes. Der Höhepunkt ist dieses Hinschauen, dieses Sehen können, dieses Jesus allein. Das ist es, was für den weiteren Weg Jesu die größte Bedeutung hat, im Blick darauf, was er für uns bedeutet, was er für uns erworben hat. Und im Blick auch auf die Konsequenzen, die wir daraus ziehen sollten. Jesus allein. Nichts, was irgendetwas anderes redet, nichts, das irgendetwas anderes bezeugt oder verherrlicht. Und nichts, das nicht bis ganz dahin fortschreitet, zu Jesus allein zu kommen. Das muss das Fundament deines und meines Lebens werden. Es muss der Anker deines und meines Lebens werden. Und er muss der Herr deines und meines Lebens werden. der auch die Autorität hat, den sollt ihr hören. Sodass am Schluss für uns im Glauben zu ergreifen und auf das Fundament uns zu stellen bleibt, Jesus allein. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr, das setzt bitte in unserem Leben um. Sieh unsere Ohnmacht, unsere Unzulänglichkeiten an und sieh auch bitte an, dass wir, solange wir nicht bei dir sind, Sünder bleiben. Setz du durch deine Königsherrschaft und durch die Macht deines Heiligen Geistes in unserem Leben um. Du allein. Du hast alleine Autorität. Du bist alleine Fundament. Du bist Anker. Und du bist Herr. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir das von dir hören durften, dass du dieses Evangelium für uns hast und dass du mit deinem Evangelium Vollmacht hast, unser Leben zu ergreifen und uns aus Feinden Gottes zu Kindern Gottes zu machen. Du hast das getan, als du auf Golgatha gerufen hast, es ist vollbracht. Bitte schenke denjenigen unter uns, die das noch festmachen müssen, heute eine von dir geheiligte Stunde, dass sie ihr Leben zu dir nach Golgatha bringen. Amen.